So, mein Name ist immer noch der Florian. Ich muss mal an diesem Intro feilen. Das ist irgendwie, mein Name ist, wie mein Name ist Hase.
Dann lass uns doch später dran feilen, sondern sprich einfach den Satz zu Ende.
Ja, genau. Irgendwas mit Vater sein und so. Aber hey, an der anderen Leitung, da
an
sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Und ich schwöre, wir feilen an diesem Intro und wir feilen auch an diesem Schlachtruf. Vielleicht gönnen wir uns einfach mal was komplett Neues. Stimmt gerne ab hier oder...
Ja, ja, stimmt gerne ab, genau. Aber ich möchte ja, mein Wunsch ist ja immer noch irgendwie so eine berühmte Stimme oder sowas. SpongeBob. Wir hatten doch mal über SpongeBob gesprochen.
Die Stimme von SpongeBob. Wir sind doch schon zwei berühmte Stimmen. So, Flo, wer stellt heute wem eine Frage?
Keine Ahnung. Gut. Schnick, schnack, schnuck.
Okay, ich habe gewonnen. Wie war das eigentlich? Wo ist euer Sohn zur Welt gekommen? Zu Hause, in einem Geburtshaus oder in der Geburtsklinik? So ein bisschen wie bei Jauch heute hier.
Ich nehme C.
Geburtsklinik.
Genau.
Okay, dann kommt unser Gesprächspartner heute leider 8 Jahre zu spät für dich, weil das ist nämlich der Dr. Richard Krüger, der ist Gynäkologe und Assistenzarzt in der Geburtshilfe und hat ein ganzes Buch geschrieben, ein ganz dickes Buch, das heißt In der Geburtsklinik.
Verrückt.
Und das ist nicht nur für Schwangere, sondern es ist auch für Begleitpersonen und Begleitperson heißt natürlich in den meisten Fällen der Vater. Ja, und auch wenn für dich das Gespräch viel zu spät kommt, glaube ich, dass viele sich total freuen, weil sie gerade kurz davor stehen.
Also wenn für mich das Gespräch zu spät kommt, dann will ich nicht wissen, was das für dich jetzt bedeutet.
Will ich auch nicht wissen. Aber ich will ganz viel von dem Richard wissen. Und deshalb würde ich mal sagen, wir sprechen gleich mal mit ihm, oder?
Sprechen wir mal mit Richard.
Hallo Richard, schön, dass du da bist bei den
Hallo Richard. Papas.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, sehr cool. Wir auch, weil wir haben dich nicht ohne Grund eingeladen. Du hast ein Buch geschrieben, ganz neu. Das heißt In der Geburtsklinik. Und jetzt fragen wir uns natürlich, also meine Kinder sind tatsächlich in der Klinik geboren, Flo's Sohn glaube ich auch, aber es gibt ja noch andere Orte, wo man sein Kind auf die Welt bringen kann. Was ist denn mit denen? Warum hast du die ausgespart?
Ich habe sie aus zwei Gründen ausgespart. Erstens, zu 98,5% kommen in Deutschland Kinder in Kliniken zur Welt.
Ah, guck
an. Das heißt, nur 1,5% der Kinder in Deutschland kommen nicht in Kliniken zur Welt. Das heißt, ich möchte erst einmal, ich muss mich im Buch natürlich ein bisschen beschränken, worüber ich sprechen kann. Und mein Thema ist eben die Geburt in der Klinik. Und das betrifft eigentlich 98,5% aller Kinder, die in Deutschland geboren werden und gleichzeitig auch natürlich deren Eltern. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich selber in der Klinik als Arzt arbeite. Das heißt, darüber kann ich natürlich meine Expertise wiedergeben. Ich kann eigentlich selber nichts über außerklinische Geburtshilfe aus eigener Erfahrung berichten.
Aber das finde ich sehr spannend, dass du sagst, 98,5% der Kinder werden in der Klinik geboren, weil so aus meiner Erfahrung denke ich immer so, irgendwie scheint das doch ein großes Thema zu sein. Also wenn jemand schwanger ist, kommt das schon immer aufs Tapet, diese Frage so, und wo bringt ihr euer Kind zur Welt? Und dadurch, dass es ja noch, also Hausgeburt, Geburtshaus, es gibt ja so ein paar Alternativen, Taxi, und dass es dann doch immer wieder auf die Klinik hinausläuft, finde ich sehr interessant.
Ja, also weltweit gibt es verschiedene Orte oder verschiedene Häufigkeiten, wo Kinder zur Welt kommen. Und das ist von Land zu Land etwas verschieden. In den industrialisierten Ländern ist es schon am häufigsten die Klinik. Die Niederlande hat unter den industrialisierten Ländern die höchste Rate an Hausgeburten. Also die ist definitiv im zweistelligen Bereich. Ich kenne nicht die genaue Prozentzahl. In den dritte Weltländern ist es häufig aufgrund der Strukturen gar nicht möglich, dass Frauen in eine Klinik kommen können. Ich habe letztens mit einem Arzt aus Malawi gesprochen, der da lange gearbeitet hat und sagte, das ist gar nicht möglich, dass Leute zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes dann überhaupt die Klinik erreichen. Da ist das Kind vorher schon längst geboren. Die einzigen, die es dann noch hinschaffen, dann muss es ein so vehementer Geburtsstillstand sein, dass dann eigentlich sofort eine Intervention erfolgen muss, wenn Leute in der Klinik sind. In Deutschland ist es schon so, dass das Versorgungswesen so aufgebaut ist, dass Kliniken einfach verhältnismäßig in der Nähe sich von allen Menschen befinden, die und die medizinische Versorgung einfach ein Netz geflochten hat, damit es erreichbar ist für die Menschen. Und es ist einfach sehr präsent, glaube ich, auch in den durch die Schwangerschaftsvorsorge bei der Frauenärztin, bei der Hebamme, dass da einfach die Hauptversorgung stattfindet. Ich glaube, die außerklinische Geburtshilfe ist recht stark auch darüber aufzuklären, dass es auch diesen alternativen Geburtsort gibt. Vielleicht wird das auch mal in der Zukunft mehr sein, aber hier, jetzt und heute ist es eben ein, von mir aus mag es sich dann auch mal in den nächsten Jahren auf 2% erhöhen, aber mindestens 98%, die werden aktuell weiterhin in der Klinik gebären und für die bin ich potenziell der richtige Ansprechpartner nachts um 3, wenn die Leute zu mir kommen.
Hat das auch ein Stück weit was mit so einem Sicherheitsdenken zu tun, dass man vielleicht nicht darauf vertraut, dass eine Hausgeburt oder Geburtshaus, was auch immer, wie man die Wörter dreht, dass das vielleicht sicherer ist als eine Klinik? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns genau für eine Klinik entschieden haben, für den Fall das. So, ne? Mhm. Weil wir irgendwie gedacht haben, okay, worst case, was eigentlich völliger Quatsch ist, aber ich glaube trotzdem, es gibt eine gewisse Sicherheit.
Ich glaube, so wie du denken die meisten Menschen und vor allem denken auch so viele werdende Eltern, die das erste Kind bekommen, wo die natürlich auch eine gewisse Unsicherheit erfahren und sagen, ich weiß noch gar nicht, wie mein Körper auch mit diesen Wehen reagiert, brauche ich da medikamentöse Unterstützung, die ja nur bis zu einem, also medikamentöse Unterstützung, vor allem auch eine sogenannte Periduralanästhesie, also wo in der Nähe des Rückenmarks im Rückenbereich da so ein kleiner Katheter hingelegt wird, um die Schmerzen sehr effektiv und gut nehmen zu können. Das alles ist ja auch nur in der Klinik möglich und es ist nicht zu Hause und es ist nicht im Geburtshaus möglich, weil es dabei eine ärztliche Versorgung benötigt und die ist nur in der Klinik gegeben. Gleiches ist natürlich für viele werdende Eltern ein ganz großes Thema hinsichtlich der Frage, gibt es eigentlich eine Kinderklinik? Was ist eigentlich nicht, wenn mit mir irgendwas sein sollte? Mit mir meine ich jetzt nicht den werdenden Vater, sondern vor allem die Schwangere oder die Gebärende. Sondern was ist eben, wenn mit dem Kind was ist. Und in dem Fall ist natürlich die höchste Expertise, die höchste Versorgungsleistung mit einer Notfallbereitschaft in den großen Klinikzentren, in den sogenannten Perinatalzentren, Level 1, Level 2. Es gibt noch zwei weitere Level, nämlich das eine Klinik mit perinatalem Schwerpunkt und eine einfache Geburtsklinik, das ist Level 3 und Level 4. Auch dort ist nicht zwangsläufig eine Kinderklinik vorhanden, sondern dort gibt es einfach eine Gynäkologie beziehungsweise eine geburtshilfliche Station, wo natürlich viel Personal zur Verfügung steht, aber keine kinderärztliche Versorgung. Und auch diese Kliniken sind für werdende Eltern manchmal auch der Grund, dort gerade nicht hinzugehen, weil es eben nicht beispielsweise eine Neugeborenen-Intensivstation gibt.
Jetzt gehen wir mal vom Zeitpunkt der Geburt ein Stück weit noch weiter nach vorne, also noch quasi in die Vorbereitungszeit sozusagen.
Schwangerschaft sagt man, glaube ich.
Mir fiel das Wort gerade nicht ein.
Ja.
Die meisten Paare besuchen ja während der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft. Jetzt habe ich mal einen Profi dran. Was sagt man eigentlich?
Ich glaube, man kann beides sagen.
Okay. Sage ich in der Schwangerschaft einen Geburtsvorbereitungskurs. Die Frage ist, ist man dafür ausreichend gewappnet für die Geburt? Ich kann mich erinnern, meine Antwort wäre nein, aus Perspektive eines werdenden Vaters. Aber das war vor über 8 Jahren. Insofern, keine Ahnung, wie ist es heute?
Das ist natürlich eine der großen Key Messages, die ja überhaupt mich dazu gebracht hat, ein Buch zu schreiben, um werdende Eltern, insbesondere Schwangere und ihre Begleitpersonen, besser auf den Aufenthalt in einer Geburtsklinik vorzubereiten. Aus meiner Sicht wird man in einem Geburtsvorbereitungskurs extrem gut auf die physiologische vaginale Geburt vorbereitet. Das heißt, die im eigentlichen Sinne, wenn man so will, natürliche Geburt. Es geht darum, keinerlei medizinische Intervention wahrzunehmen, sondern um das uralte Hebammenwissen zu übermitteln und zu sagen, was passiert mit deinem Körper, wie bewegt sich das Kind zum Beispiel runter durch das Becken in den Ausgang, welche Möglichkeiten habe ich körperlich, das zu unterstützen, welche Atemtechniken gibt es, welche Geburtspositionen gibt es. Es wird häufig auch die Begleitperson, häufig ist das dann der Kindsvater, einbezogen. Es gibt dann Paartermine, wo auch dem Vater erklärt wird, was kann der denn in welchem Fall tun? Wie kann man auch gemeinsam sich unterstützen? Was gibt es für Massagetechniken? Das kann ich deswegen so genau sagen, weil ich selber ja gerade auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Ich habe einmal einen online gemacht, als ich das Buch geschrieben habe, und einmal jetzt vor Ort, und das war auch extra einer im Geburtshaus, weil ich sage, na gut, die Klinikabläufe, die kenne ich ja gut. Ich möchte natürlich jetzt mal einfach wissen, was passiert eben auch außerhalb der Klinik und was sollte ich eben von diesem Hebammenwissen, was ich selber aus meiner Klinikerfahrung nicht kenne, was sollte ich da vielleicht mitnehmen? Und ich habe ganz vieles gelernt und mitgenommen. Aber auf eine Sache oder zwei Dinge bereitet es häufig nicht gut vor. Und das sind erstens jegliche Art von medizinischer Unterstützung beziehungsweise Intervention und zweitens über die ganz konkreten Klinikabläufe. Also unabhängig davon, was wird da genau jetzt eigentlich angewandt, sondern wie sind einfach die Abläufe in einer Klinik und wie kann ich mich darauf gut vorbereiten? Und das führt dazu, dass meines Erachtens sehr viele Eltern, weil sie sagen, naja gut, jetzt habe ich ja einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, jetzt muss ich ja perfekt vorbereitet sein. Der ging Stunden und Tage, das habe ich mir alles angehört und dann habe ich noch einen Schwangerschaftsratgeber gelesen und das deckt sich irgendwie, ist relativ deckungsgleich, es geht da um die physiologische vaginale Geburt. Und wenn man dann zur Geburt in die Klinik kommt und beispielsweise man dann einen venösen Zugang kriegt oder bei einem vorzeitigen Blasensprung eine Antibiotikatherapie und hat davor noch nie davon gehört, dann ist das auf einmal ein totaler Schock für einen, was ich total nachvollziehen kann, wo ich sage, ich habe mich 9 Monate auf was vorbereitet und meine allererste Erfahrung, wenn ich nachts um 3 in der Tür von einem Kreißsaal klingel, ist, es ist alles anders als erwartet. Und zu diesem Zweck denke ich, das, was ich nachts um 3, ich sage immer nachts um 3, natürlich ist es auch tagsüber um 3 Uhr mittags oder zu jeder Tages- und Nachtzeit, dann erklären würde als Arzt. Das ist das, was ich versucht habe aufzuschreiben, um Leute auf die Abläufe und Entscheidungen in der Klinik zusätzlich zum Geburtsvorbereitungskurs mit der ärztlichen Perspektive etwas besser vorzubereiten.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du hast, glaube ich, sogar 2 Geburtsvorbereitungskurse besucht. Das muss man vielleicht den Hörer und Hörerinnen kurz erklären. Nicht nur wegen deines Buches, sondern weil du auch selbst, Trommelwirbel, Vater wirst.
So ist es. Ganz.
Aber du musst dich doch gar nicht mehr darauf vorbereiten. Du weißt doch alles. Deine Frau muss doch eigentlich, die geht doch da völlig smooth rein und sagt, ey, ich kenne den Laden.
Ich glaube, nicht schlauer zu sein als die meisten Menschen um mich herum und möchte natürlich genauso die Welt besser kennenlernen und glaube, dass es gar nicht jetzt genug oder zu viel Vorbereitung auf so einen Aufenthalt in der Geburtsklinik gibt. Wenn man es denn wissen möchte, ist es natürlich genauso gut zu sagen, ich möchte davon gar nichts wissen, ich möchte da einfach hinkommen und mich leiten, führen oder vielleicht sogar überraschen lassen. Das ist genauso in Ordnung. Aber für die Menschen, die es gerne wissen möchten, für die sollte es natürlich auch ein Angebot geben, dass sie auch alles erfahren können. Und in meinem Fall, der natürlich jetzt mit mehreren 100 Geburten in der Klinik meine Perspektive hervorragend kennengelernt hat und vor allem das Ende der Geburt und Entscheidungen, zum Beispiel welchen Geburtsmodus, Kaiserschnitt, vaginale Geburt, Wendung aus Beckenendlage, all das kenne ich, weil das meine Rolle ist. Was ich wenig kenne und wo ich nicht mitreden kann, sind die Stunden und die Tage, wo eine Schwangere überhaupt gar keine Ärztin sieht und auch überhaupt nicht benötigt. Nämlich zum Beispiel diese lange Eröffnungsphase oder auch die ersten Minuten, vielleicht sogar auch Stunden der Austrittsphase, wo ich als Arzt gar keine Rolle habe und überhaupt nicht benötigt werde. Und das wollte ich gerne kennenlernen und ich wollte ein bisschen über den Tellerrand blicken und möchte einfach idealerweise alles aufsaugen, was mit der Geburt zu tun hat.
Okay. Vieles hast du ja schon aufgesaugt und auch in deinem Buch verarbeitet. Das heißt ja in der Geburtsklinik, und das richtet sich natürlich in erster Linie, sage ich jetzt einfach mal so, an die Frau. Aber auch schon auf dem Buchcover steht ja mit extra Infos für Begleitpersonen, und mit Begleitpersonen, denke ich mal, ist in 99,9% der Fälle der Vater gemeint. Wie ist denn das heutzutage eigentlich mit der Anwesenheit des Vaters? Weil, wenn ich einmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich bin Jahrgang 71, mein Vater war natürlich nicht bei der Geburt dabei. Der hat meine Mutter irgendwie zum Krankenhaus gebracht, und dann ist er zur Arbeit gefahren und danach zum, weiß ich nicht, in die Kneipe vielleicht. Aber das ist ja heute Gott sei Dank anders. Und das ist gut so, Fragezeichen. Wie ist da deine Erfahrung?
Also die Frage ist erstmal unglaublich gut, weil sie einerseits sich auch mit dem Laufe der Zeit verändert hat. Also es ist ja gar nicht so, dass irgendwie über seit Jahrhunderten Männer nicht wissen, was sie im Kreißsaal machen sollen. Und jetzt kommt auf einmal die Antwort, sondern es ist so, dass einfach genau wie du beschreibst, über die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte das Thema Geburt primär etwas für Frauen war. Dann gab es vielleicht noch einen Arzt irgendwann mit der weiteren Entwicklung der Medizin, die ja in der Klinik dann noch dabei war. Aber Väter, Brüder, Geschwister, Freunde, die waren eigentlich von der Geburt, hatten damit eigentlich nichts zu tun. Und jetzt ist es auch so, dass aufgrund unserer Entwicklung in den letzten Jahren zu, das ist jetzt ein Bauchgefühl, ohne da konkrete Zahlen zu kennen, 80% würde ich sagen, der Vater die Schwangere in die Klinik begleitet. Das hat auch manchmal, ist eine kulturelle Frage, also verschiedene Kulturen tendieren häufiger dazu, Männer mitzunehmen, und andere Kulturen tendieren häufiger dazu, die Mutter, die Schwester, die Schwägerin oder die Schwiegermutter mit zur Geburt zu nehmen. Und jetzt ist es aber diese neue Rolle für werdende Väter, die potenziell bei einer Geburt dabei sind. Und wenn die nicht gut vorbereitet sind, dann passiert es eben häufig so, dass die eigentlich gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Und das führt dazu, dass letztendlich die Hauptperson, nämlich die Schwangere, eigentlich nicht gut unterstützt ist. Wenn ich meine Mutter oder meine Schwester, die vielleicht auch schon ein Kind bekommen hat, mit bei der Geburt dabei habe, dann habe ich natürlich noch eine weitere Person dabei, die eigentlich mich ein bisschen unterstützen kann hinsichtlich des Geburtsgefühls und des Geburtserlebnisses. Der Partner, der in der idealen Welt natürlich die engste Vertrauensperson einer Schwangeren ist, kann nicht mit seiner Erfahrung punkten. Er kann aber punkten mit dieser unglaublichen Nähe. Ich bin bei dir. Wir schaffen das zusammen, und ich möchte dabei sein, wie mein Kind geboren wird. Und um jetzt diese Hilflosigkeit von werdenden Vätern dem ein Ende zu setzen, es ist mir wichtig, auch in meinem Buch in jedem einzelnen relevanten Kapitel auch mit einer Box zu beschreiben für die Begleitperson, was soll die denn jetzt machen? Dann ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt, das richtet sich natürlich auch an eine Partnerin oder an eine Schwägerin oder an eine Schwester, aber was sollen die eigentlich zu dem Moment der Geburt machen? Und das sind ganz triviale Tipps, die da ganz konkret benannt werden, wo es auch manchmal in Ordnung ist zu sagen, du kannst jetzt mal gerade gar nichts machen, ja, also oder sei einfach nur da, hör einfach zu, ertrage vielleicht auch die Ruhe oder ertrage auch, dass du gerade nichts tun kannst, zum Beispiel um gewisse Wehenschmerzen oder ein Prozedere zu verhindern oder zu unterstützen. Und ich glaube, wenn man das im Vorhinein einmal konkret durchgesprochen hat, dann ist man auch da mehr in Ruhe und kann eigentlich auch selber die Ruhe ausstrahlen, die auch der Partnerin, die gerade das Kind gebärt, auch wahrnimmt, dass wenn mein Partner in Ruhe ist, dann kann ich mich natürlich auch vielleicht mehr entspannen. Das kennen wir alle von unseren Partnerinnen. Wenn wir sind jetzt drei Männer, aber wenn meine Frau gestresst ist von irgendwas, dann geht auf mich auch irgendwie so ein Stresshormon über. Und ich könnte gar nicht sagen, warum ich jetzt eigentlich gestresst bin, einfach nur, weil es meine Partnerin ist. Und je mehr ich auch die Begleitperson in den Fokus bringe und der erkläre, was sie machen soll, und je mehr Ruhe sie ausstrahlt, könnte ich mir vorstellen, dass das auch auf die Gebärende übergeht.
Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit vielen Aussagen von werdenden Vätern, die sich dann so ein bisschen als Statist gefühlt haben während so einem Geburtsvorgang-Prozess, hätte ich fast gesagt. Aber wie erlebst du es als in der Praxis? Also ist das wirklich so oder ist es eher ein Gefühl? Sind das ein paar wenige, die das sagen? Oder ist es einfach immer noch grundsätzlich so? Also du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber ja. Mich würde wirklich interessieren, gibt es da, hast du wirklich auch mal mit werdenden Vätern gesprochen im Nachhinein, die dann eben bestätigt haben, ich hätte da auch nicht dabei sein müssen, weil ich konnte nicht viel ausrichten?
Ich habe mehrfach mit Vätern gesprochen. Vielleicht, ich spreche natürlich immer dann mit ihnen, wenn sie noch in der Klinik sind. Vielleicht wäre es dann auch nochmal wichtiger, mit denen nochmal ein Debriefing zu machen, Wochen oder Monate später, wo ja viele Dinge auch erstmal sacken, die man dann auch erstmal im Nachhinein ein bisschen konkreter für sich auch aussprechen oder realisieren kann. Tatsächlich hängt das aus meiner Sicht ganz stark von der Dynamik des Paares ab. Es gibt Menschen, die trennen vielleicht einen Teil ihres Privatlebens, ihr Berufsleben, ihr Interesseleben weitestgehend voneinander, haben eine funktionierende Partnerschaft, passen gut zueinander, aber sind bei vielen intimen Fragen, intimen Momenten, teilen sie das gar nicht miteinander. Ich nehme, und auch die Geburt ist ein potenziell natürlicher, dadurch aber auch animalischer Prozess. Da kommen Flüssigkeiten zum Beispiel zutage, die man vielleicht von seinem Partner vorher noch nicht gesehen hat. Erbrochenes, da kommt vielleicht Stuhlgang raus, Fruchtwasser, Urin, man kann schreien. Und das sind Dinge, wenn die von vornherein antizipiert werden und man sagt, das kann passieren. Und funktioniert diese Partnerschaft so, dass man auch schon mal vorher in seinem Leben, auch bei vielleicht Periodenschmerzen, sich gegenseitig unterstützt hat, dann glaube ich, können auch diese Paare in dem Moment sehr miteinander diese körperliche Nähe teilen, sagen, hey, ich bin bei dir, ich unterstütze dich hier, ich wische vielleicht auch mal Fruchtwasser, was auf dem Boden ist, gerade zu Hause beim Geburtsbeginn, auf. Und das ist uns allen hier in diesem Raum nicht unangenehm. Ich glaube, die fühlen sich vor allem als Statisten, die eigentlich mit diesen sehr intimen Momenten des Lebens des Partners wenig zu tun haben und dann auf einmal völlig von dieser Flut überfordert sind zum Geburtszeitpunkt. Auf einmal kommen Körperflüssigkeiten zutage, meine Frau schreit, was auch natürlich sein kann während des Prozesses, also normal sein kann. Und dann sagt die Person, darauf habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet, ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Und weil ich nicht weiß, was ich tun soll, kann ich einfach nur da stehen, sitzen, gar nichts machen. Und je mehr ich das durchspreche und sage, hey, wenn ich so starke Schmerzen habe und schreie, dann mach bitte das, dann berühre mich, dann sprich langsam und leise mit mir und sag, dass alles in Ordnung ist und dass ich in Sicherheit bin und dass du bei mir bist. Das heißt, je mehr ich auch in der Extremsituation weiß, wie ich verfahren soll, desto weniger fühle ich mich hilflos und dann auch als Statist, denke ich. Aber es ist einfach auch, die Menschen sind so verschieden, sodass ich es auch einfach auch in Ordnung finde, dass der eine da viel intensiver und mehr eingebunden ist und der andere vielleicht sagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich will da auch nicht so nah rangehen. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Und ich glaube, es muss auch entkriminalisiert werden, zu sagen, ich bin, glaube ich, nicht die richtige Person, bei der Geburt dabei zu sein. Und dann ist es vielleicht die Schwester, die Schwägerin, die beste Freundin. Und das muss auch in Ordnung sein. Sowohl wenn die Schwangere sagt, ich empfinde, dass du vielleicht mich nicht am besten dabei unterstützen kannst. Aber auch wenn der Partner sagt, ich bin es, glaube ich, nicht, der da am besten unterstützen kann. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber ich möchte das eigentlich nicht, traue mir das nicht zu. Heutzutage wird es sehr erwartet, dass werdende Väter dabei sind. Auch für viele Schwangere, die sagen, ich weiß eigentlich, dass das gar nicht unbedingt mein Partner ist. Die sagen, die hören von ihrer besten Freundin, wie der Thomas, der will nicht dabei sein. Habt ihr denn ein Beziehungsproblem? Das heißt, es wird, man wird sehr dazu gedrängt. Das führt aber dazu, dass eigentlich drei Leute vielleicht gar nicht unter der Geburt harmonieren. Die Schwangere, die Begleitperson und letztendlich auch das Baby, was potenziell in eine Ehepaar geboren wird oder in ein Paar grundsätzlich geboren wird, das gerade nicht harmoniert. Und es gibt immer wieder den Fall, dass gerade bei sehr dominanten Männern, die sonst ihre Frau vielleicht auch weniger auf Augenhöhe behandeln, dann Frauen gar nicht richtig loslassen können, wenn der Partner im Raum ist. Und wenn der dann mal rausgeht, um mal ein Telefonat zu machen oder mal kurz aufs Klo zu gehen oder Pause zu haben, auf einmal entspannt der Beckenboden und das Baby kommt.
Okay, aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass dieses Statistengefühl, was viele Väter im Kreißsaal haben, auch daran liegt, dass es einfach ein großes Unwissen gibt, oder?
Ja, genau so ist es.
Also im Grunde ein Plädoyer dafür, dass jeder Vater auch dein Buch lesen sollte.
Das ist sehr nett. Ich versuche ja auch mein Buch so zu schreiben, dass es auch die Phasen, die ja eigentlich für die Schwangere da sind, auch so formuliert werden, dass sie einfach interessant sind, dass sie, also ich glaube, der Bereich für die Begleitperson, das muss jetzt nicht unbedingt eine Schwangere lesen, es sei denn, sie will dann ihre Begleitperson in dem Moment dran erinnern, hey, da stand doch das, mach doch jetzt mal das. Aber auch der restlichen Teil dieses Buches ist eigentlich so geschrieben, dass auch jeder werdende Vater oder jede Partnerin, jede Begleitperson das eigentlich lesen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich werde hier überhaupt nicht angesprochen. Und das ist ja völlig irrelevant, weil es immer nur um die Gebärende und Schwangere gibt, sondern das viele medizinische Wissen, was ich versuche, den Menschen leicht, locker, flockig zu erklären, das ruft bislang eigentlich auch ein sehr hohes Interesse einfach an diesem Geburtsprozess und an der Geburtshilfe hervor.
Mhm. Wobei ich sagen muss, irgendwie, wenn die Schwangere jetzt den werdenden Vater daran erinnern muss, was er jetzt zu tun hat.
Ja, ist vielleicht nicht die richtige Position.
Ja. Wir haben ja schon oft über Mental Load gesprochen und das wären ja die Anfänge von Mental Load in einer ja. Beziehung mit Kind. Also, nee.
Das hast du recht.
Lassen wir jetzt mal. Aber bleiben wir beim Vater. Also ich finde total gut, dass du gesagt hast, nicht jeder Vater muss mit dabei sein. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die jedes Paar für sich trifft. Aber die meisten sind ja nun dabei. Was sind denn die wichtigsten Aufgaben des Mannes im Kreißsaal? Du hast das vorhin schon mal so kurz anklingen lassen. Ich würde aber gerne nochmal nachhaken. Also auf was muss ich mich einstellen? Was ist mein Job während der Geburt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich auch dabei zu fragen, was kann denn eine Klinik nicht liefern? Und was eine Klinik nicht liefern kann, ist erst einmal, dass eine Vertrauensperson mit im Raum ist. In der Klinik trifft man auf Personal, was man sehr wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und einer der wichtigsten und auch extremsten Momente soll man nun mit Personal erleben, und sich von denen unterstützen lassen, die man einfach noch nie gesehen hat. Das betrifft die Hebamme, das betrifft die Ärztin, das betrifft aber auch alle anderen Menschen, die in so einer Klinik arbeiten. Und diese körperliche und gedankliche Nähe einer Person, die man liebt, die dabei ist, der man vertraut, das ist, glaube ich, erst einmal eine der Hauptaufgaben der Begleitperson. Und das ist ja auch relativ einfach zu leisten, einfach erstmal da zu sein. Dann sollte man, wie gesagt, auch versuchen auszustrahlen, ich bin in Ruhe, du machst es gut, du machst es richtig, egal was passiert, ich bin bei dir. Vielleicht, wobei man sagen muss, das gibt's fast nie, dass dann da irgendein Vater jetzt altkluge Sprüche macht und sagt, hey, jetzt streng dich doch mal an oder jetzt drück doch mal oder so. Also das habe ich noch nie erlebt, ehrlicherweise. Was passiert, ist, dass werdende Väter, die eigentlich von der Situation überfordert sind, sich dann in Dinge flüchten, die sie als Reaktion kennen im Alltag, aufs Handy gucken, telefonieren, einfach rausgehen. Viele Leute, die in einer Stresssituation sind, wollen rausgehen und rauchen, wenn es Raucher sind. Das heißt, sie verlassen automatisch diesen Raum, sie wollen sich auf was anderes konzentrieren, weil sie sich unangenehm fühlen. Und wenn das so ist, dann würde ich, wie gesagt, klassischerweise fragen, ist das dann die richtige Person zur Geburt? Wäre es dann jetzt nicht besser, auch potenziell unter der Geburt zu sagen, pass mal auf, ich fühle mich hier völlig überfordert, wer kann denn jetzt vielleicht auch kommen? Das ist natürlich dann blöd für die Schwangere, aber vielleicht, gerade wenn in der Eröffnungsphase dann tatsächlich mal abgelöst werden kann durch die Schwester, die Schwägerin, die beste Freundin, mag es auch noch sinnvoll sein, auch jetzt nochmal die Person zu ändern und das vielleicht auch von vornherein zu besprechen, ist das nicht eine Option? Also einfach körperlich, physisch da zu sein. Dann gibt es natürlich noch einen weiteren paar Don'ts. Wenn Personal die Schwangere etwas fragt, Zum Beispiel, haben Sie Schmerzen oder wie stark sind Ihre Schmerzen? Oder wie geht es Ihnen? Oder wie fühlen Sie sich? Also es können ganz triviale Fragen sein, wo es etwas weniger um die Antwort geht, gut, ja, ich habe Schmerzen, das sind schlimme Schmerzen, sondern es geht auch darum zu sehen, wie reagiert die Schwangere darauf? Reagiert sie überhaupt darauf? Kann sie sich auf mich konzentrieren? Kann sie sich fokussieren? Wenn sie sich fokussieren kann, ist sie zumindest ganz anders dazu in der Lage, auch meinen Rat umzusetzen oder den Rat der Hebamme umzusetzen. Wenn eine Schwangere gar nicht mehr ansprechbar ist, dann hilft es auch nicht, weiter auf die einzureden, sondern dann müssen vielleicht auch andere Maßnahmen ergriffen werden, zumindest zum Beispiel mit dem Bein irgendwie anders zu halten oder die Schwangere mal am Arm zu berühren und erstmal wieder ein Signal auszusenden. Hören Sie mal zu, wir sind bei Ihnen, wir möchten jetzt mit Ihnen gemeinsam dieses Kind bekommen. Das betrifft natürlich vor allem die Extremphase des Endes der Geburt. Wie gesagt, nicht aufs Handy gucken, nicht rausgehen, nicht für die Schwangere antworten, auf Fragen, die direkt an die Schwangere gestellt wurden. Also wenn da der Mann sagt, nee, der geht's gut, ich sehe aber, dass die Schwangere Schmerzen hat, das passiert häufiger, das hilft mir in dem Fall gar nicht. Und ansonsten, es wird auch immer wieder, ich werde ganz häufig gefragt, gibt es einfach Männer oder Partner, die dann unangenehm sind während der Geburt oder dann irgendwie am Ende in unsere Arbeit reinreden oder so. Ich habe das Gefühl, das gibt's nicht. Ich habe das, wenn ich einmal erlebt habe, habe ich es häufig erlebt. Also die meisten werdenden Väter sind natürlich einfach auch in einer Extremsituation und haben in der Regel ein hohes Vertrauen, sind dankbar, wenn dann auch Personal da ist, dass einfach die Schwangere, vielleicht aber auch den Vater dann so einbindet, aber auch die Direktion übernimmt zu sagen, hey, jetzt musst du drücken, jetzt musst du das machen. Da fangen wenige Leute an, irgendwie Streit vom Zaun zu brechen oder irgendwie zu sagen, dass das, warum wir das jetzt machen oder dass sie das doch irgendwie anders gelernt haben oder anders sehen.
Von den Fehlern her hast du ja jetzt eine ganze Menge schon aufgezählt. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, was sind denn so die größten Fehler? Aber ich höre raus, also es gibt keinen größeren Fehler, als eigentlich nicht wirklich mental anwesend zu sein.
Ich glaube schon, dass die Schwangere ein Recht darauf hat, einen Menschen dabei zu haben, der da sein will und der auch diese emotionale Unterstützung liefert. Das ist die alles entscheidende Aufgabe der Begleitperson meines Erachtens. Und das ist ein Fehler, wenn ein Mann vielleicht aus irgendeiner chronischen Druck von wem auch immer, entweder weil er sich selber das nicht eingestehen will oder weil die Gesellschaft es sagt oder wer auch immer es tut, dann auf einmal sagt, so jetzt musst du dabei sein und dann sagt er, ich bin völlig überfordert, ich will das hier eigentlich alles gar nicht, ich kann das nicht, ich will gar nicht hier sein. Das spürt man auch als Personal, wenn man da ist. Ja, die nehmen auch einen richtigen Abstand, die treten weg, die gucken da gar nicht so richtig hin. Ja, das ist dann ist es auch in Ordnung. Dann sage ich, setzen Sie sich einfach in den Sessel, einen Sessel, der vielleicht jetzt auch dann im Nähe des Kopfes ist und wir übernehmen dann einfach eher die Geburtsleitung im Geburtsraum.
Ja, worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube ja, korrigier mich, dass natürlich auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck auf so einen werdenden Vater lastet. Ne? Also Er möchte dabei sein, er hat den Anspruch auch, das ist dann die gesellschaftliche Seite, er versucht da natürlich neu und modern auch mit zu sein oder zumindest eben diese Erwartung auch ein Stück weit zu befriedigen. Und auf der anderen Seite haben wir ja als Menschen, dafür sind wir die Individuen, ja eigene Handlungs- und generell Verhaltensmuster, denen wir ja folgen. Ne, die sind dann wirklich so eingeschärft, dass wir nicht anders können. Raucher beispielsweise, für den das ja eine Kontrolle in Stresssituationen ist, zumindest dann ein Rauchen gehen zu können, was aber auch da nicht angesagt ist, einfach auch vom Geruch und Geschmack. Aber finde ich ja, also der Vater befindet sich dann in einer Flucht oder Fight, Freeze, Flee-Situation.
Flight, ja. So, Adrenalin, also Sympathikusreiz, ja.
Es ist ja ein natürlicher Reiz beziehungsweise natürliches Verhalten. So, ist das dann wirklich sehr so verurteilungswürdig oder versucht kann man oder ich würde mal sagen, dafür hast du ja das Buch geschrieben, um vielleicht da ein Stück weit dann wahrscheinlich den Druck rauszunehmen, oder?
Also erstmal ist es so, ich möchte niemanden verurteilen, wenn er sagt, ich kann das für mich hier nicht ertragen und erdulden. Ja, das betrifft auch ganz viele Ärztinnen, Ärzte und Krankenschwestern, die auch sagen, das ist einfach nichts für mich. Ich will auch nicht in dem Bereich arbeiten. Deswegen gibt es ja auch schöne andere Fachbereiche. Der schönste, den finde ich, habe ich mich ausgewählt, aber da ist auch nicht jeder für gemacht. Was ich einfach denke, ist, man muss das einmal thematisieren vor der Geburt. Und man muss einmal die konkreten Abläufe gemeinsam durchsprechen. Und dann, also beispielsweise, jetzt will ich natürlich sagen, wer zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis meines Buches alleine schon mal aufschlägt, da sind eigentlich, ist die gesamte Chronologie eines Klinikaufenthaltes abgeliefert. Und man könnte beispielsweise jedes einzelne Stichwort in diesem Inhaltsverzeichnis nehmen und sagen, was machst du da, was mach ich da? Was machst du da, was mach ich da? Was machst du da, was mach ich da? Und wenn beide sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, dann würde ich das Kapitel aufschlagen, da steht drin, was passiert. Was ist der medizinische Hintergrund? Was erwartet hier die Schwangere? Was soll sie vielleicht auch machen? Gibt es da Tipps und Tricks? Und was soll die Begleitperson machen? Und wenn man das dann liest und beispielsweise sagt, okay, habe ich verstanden, jetzt weiß ich's, prima, dann let's go. Würde ich sagen, gehe zum weiteren, nächsten Kapitel. Wenn man sagt, ich habe das nicht verstanden oder ich traue mir das nicht zu oder jetzt resultieren daraus viel mehr Fragen, gibt es in der Regel eine Vorsorgehebamme und die niedergelassene Frauenärztin, die ja die Schwangerschaft erstmal über das, die werdenden Eltern betreuen, und die würde ich mit der Frage einfach konfrontieren oder sie mit in den Geburtsvorbereitungskurs nehmen und sagen, ich habe das da gelesen, dieser Typ empfiehlt das und das oder das sei die aktuelle Studienlage zu dem Thema. Wie siehst du das? Was kann ich individuell tun? Und wenn man bei jedem dieser Kapitel feststellt, je mehr ich das lese, je mehr ich hier erfahre und vor allem, was ich auch als Begleitperson tun soll, desto mehr spüre ich in mir, ich will hier weglaufen, das ist es nicht, ich habe da total Angst vor, ich habe das Gefühl, ich lasse da meine Schwangere alleine, dann ist der Moment gekommen, wo man vielleicht drüber sprechen sollte, wer ist eigentlich die am besten geeignete Begleitperson in der Klinik? Was glaubst du, was glaub ich? Und idealerweise würde ich mir vielleicht einen Wecker stellen, irgendwie einmal um die 30., um die 35. und 38. Schwangerschaftswoche, wo man sagt, jetzt reden wir immer wieder darüber, was ist meine Aufgabe, wie informiert bin ich und wer ist denn diese Person? Es mag ja auch sein, dass man sich zu Anfang der Schwangerschaft da total sagt, ja, das erleben wir alles gemeinsam, und je weiter das rankommt, ranschreitet, das erkennt, weiß jeder von uns, der mal eine Prüfungsphase hatte oder irgendein anderes großes Ereignis im Leben, das schwanken ja auch, das geht in Wellen. Mal traut man sich das zu, mal hat man davor Angst, und das ist erstmal normal. Und das zu akzeptieren ist wichtig, aber sich auch damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, es muss auch in Ordnung sein zu sagen, ich traue mir das nicht zu. Das sollte man vielleicht nicht machen, wenn dann der Geburtsbeginn losgeht und sagen, jetzt kann ich das nicht, ich kann das nicht, weil dann ist natürlich die Schwangere auch wieder alleine, sondern dann idealerweise eine Backup-Person zu haben, die man vielleicht darüber auch informiert, mit der man spricht und sagt, könntest du dir vorstellen, im Fall der Fälle mich auszulösen, das Backup zu sein? Und am Ende muss einfach die Schwangere auch sagen, wen kann sie sich vorstellen, da idealerweise dabei zu haben.
Spannender Ratschlag, finde ich tatsächlich. Auch das mit dem Wecker stellen. Ich habe aber noch mal eine ganz praktische Frage. Und zwar, je näher der Geburtstermin rückt, desto wichtiger wird ja die Kliniktasche sozusagen. Jeder fragt so, hast du schon die Kliniktasche gepackt? Ja, habe ich. Was ist drin? Ja, genau. Mhm. Was ist drin? Das ist sozusagen meine Frage. Wir wissen alle, was drin ist, aber was muss denn der Vater da noch reintun, speziell für ihn? Gibt's da ein paar Dinge, die du empfehlen würdest?
Das kann ich empfehlen, vor allem, weil ich selber jetzt gerade meine Kliniktasche packe. Ich habe sie noch nicht gepackt, was natürlich auch wieder schlecht ist, sondern hätte sie eigentlich schon letzte Woche mal packen müssen, denn wir sind jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche. Ich fühle mich schon auch ein bisschen mitschwanger, ehrlicherweise. Ich glaube, ich habe aber auch alles griffbereit, was ich brauche. Also bei dem Thema Kliniktasche geht es ja einfach um ich würde sagen, Frau und Mann jetzt in unserem Fall müssen natürlich erstmal das dabei haben wie bei einem Kurzurlaub. Eine frische Unterhose, eine Zahnbürste, Zahnpasta, kleine Packung Shampoo. Also natürliche Dinge, um sich selbst kümmern zu können. Zusätzlich würde ich immer empfehlen, sowas wie, je nachdem, vor allem, da hängt es natürlich auch wichtig davon ab, ob dann der Kindsvater oder die Begleitperson plant, in einem Familienzimmer vor Ort zu bleiben. Ich brauche nicht drei Unterhosen, wenn ich nicht gar nicht da übernachten werde. Weil also mir schwellt kein Szenario ein, wo man andauernd die Unterhose wechseln sollte, obwohl man da gar nicht schläft. Sondern es geht in dem Fall, würde ich sagen, natürlich vielleicht ein paar Badeschlappen, denn man ist ja nicht auch dauerhaft in Jeans und in Sneaker, sondern man möchte vielleicht auch mal dann sich was Bequemes anhaben, also ein Schlaf-T-Shirt, eine Jogginghose, ein paar Sneaker. Mit der Klinik sollte geklärt werden, ob die einem eigentlich Handtücher zur Verfügung stellen, ob man die selber mitbringen soll. In der Regel denken alle, es ist ein bisschen wie ein Hotel. Das heißt, keine Handtücher und muss ich mitbringen und Shampoo gibt's vor Ort. Das ist aber in der Regel nicht so. Also da gibt's einen Seifenspender, aber wenn man sich das damit nicht shampoonieren möchte, dann sollte man sowas alles dabei haben. Während der Geburt, glaube ich, muss die Begleitperson nichts Relevantes dabei haben. Einfach bequeme Kleidung anziehen. Ich finde es immer gut, sowas zu haben wie eine Schlafbrille und Ohrstöpsel. In der Klinik ist krass viel los. Selbst wenn die Schwangere, wenn sie zum Beispiel eine PDA bekommt oder medikamentöse Unterstützung, dass zum Beispiel sogenanntes Nalpain oder Meptid, das wirkt sehr gut gegen Schmerzen, macht aber auch sehr müde, was häufig nochmal der Schwangeren 1-2 Stunden Schlaf auch während der Wehen ermöglichen kann. Dann ist zum Beispiel einer meiner einfachsten Tipps in meinem Buch, diese Zeit auch für sich selbst zu nutzen, um zu ruhen. Es hilft nichts, wenn man dann wie ein Wachhund neben der schlafenden Schwangeren steht und da versucht dann noch irgendwie auf sie aufzupassen, sondern die Phase muss auch für die Begleitperson genutzt werden, um sich in den bequemen Sessel zu setzen und wenn es dann da nicht ein Bett gibt, vielleicht einfach wirklich eine Schlafbrille und Ohrstöpsel aufzuziehen, um selber auch Erholung zu finden, um wiederum fit und kräftig da zu sein, wenn es dann in Richtung Austrittsphase geht zur Geburt des Kindes. Wer da dann schon seit 20 Stunden nichts gegessen, nicht getrunken hat, nicht auf dem Klo war, der ist selber am körperlichen Ende und kann dann auch diese kognitive und emotionale Unterstützung gar nicht mehr leisten. Wichtig ist noch für den Vater Snacks und ein Getränk. Essen wird nicht vorbereitet für die Begleitperson in der Regel. Ja, wenn es absolut Not tut, gibt es natürlich auch nochmal eine Dosensuppe irgendwie aus der Küche. Aber in der Regel wird irgendwie alles für die Schwangere getan, dass die ein Bett hat, dass die ein Getränk hat, dass die, wenn sie auch gar nicht mehr trinken kann oder möchte, was über die Vene kriegt, auch Zucker erhält, damit sie kreislaufstabil bleibt. Für die Begleitperson ist es wichtig, vielleicht einfach nennen sowas wie Müsli-Regel, Apfel, Dinge, die sich gut haltbar sind, die man gut mal zwischendurch essen kann. Eine Flasche Cola, eine Flasche Apfelschorle, also Dinge, die einem selber so ein bisschen Energie geben. Ich sage jetzt mal, wie so ein bisschen wie vor so einem körperlichen, wie so ein Sportereignis, worauf man sich jetzt vorbereitet. Und last but not least, man kann sich auch einfach eine Pizza in die Klinik bestellen. Ich bin immer überrascht, wie wenig Leute sich, wir alle nutzen Lieferdienste, um uns eine Pizza oder ein bisschen Sushi irgendwie zu bestellen. Das geht auch in die Klinik und zwar völlig problemlos. Und wenn man dann da nicht irgendwie mal nur das Graubrot oder die Suppe irgendwie essen möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, ich bestelle mir jetzt, worauf ich richtig Lust habe, sowohl für meine Schwangere als auch für mich selbst einfach dahin. Kein Problem. Ansonsten dreht sich das Thema Kliniktasche viel um alles, was vorbereitet werden sollte für das Baby und für die Geburt. Und dafür gibt es natürlich auch ein eigenes Kapitel jetzt in meinem Buch beispielsweise, wo man sagen muss, sind jetzt nicht unbedingt primär Dinge, die die Begleitperson mitnehmen muss. Natürlich sollte die vielleicht aber auch eingebunden werden, wenn es ans Packen der Kliniktasche gibt, nochmal zu fragen, fällt dir noch was ein, was wir mitnehmen sollten?
In Deutschland kommt es ja nicht selten vor, dass es zum Kaiserschnitt kommt. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, also nicht ich, sondern meine Frau, aber ich war als Begleitperson sozusagen involviert in diesem Prozess. Gibt es da bestimmte Regeln für den werdenden Vater? Oder sagen wir mal, ich neutralisiere und sage Begleitperson, weil du hast das sehr häufig schon, du betonst immer Begleitperson, das kann ja, ne, also es ist ja nicht immer der Vater. Aber wenn wir mal beim Vater sind, darf der bei der Geburt überhaupt dabei sein? Ich kann die Antwort geben und sage, ja, ich war dabei bei dem Kaiserschnitt, aber das ist ja eine besondere Situation.
Ja.
Vorbereiten ist ja da noch schlechter als auf alles andere.
Es ist vor allem schlecht, weil es in der Regel nicht in der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitungskurs häufig thematisiert wird. Und einen Kaiserschnitt mache in dem Fall auch ich zum Beispiel als Arzt. Das heißt, auch, und die Abläufe in dem OP, da ist zwar die Hebamme auch immer dabei, aber da macht es natürlich auch Sinn, mal die Anästhesistin, die Anästhesiepflege, die OP-Pflege zu fragen, wenn er was wollt ihr denn hier transportieren oder was empfiehlt ihr den Leuten? Ein Vater darf immer dabei sein, wenn die Schwangere bei Bewusstsein ist. Und sie ist bei Bewusstsein, wenn ein Narkoseverfahren angewendet wird, das eine Regionalanästhesie ist. Das heißt, der Bauchraum wird zum Beispiel betäubt im Rahmen einer hochgespritzten PDA oder einer Spinalanästhesie. Komplizierte Begriffe heißt, man kriegt eine Spritze in die Richtung des Rückens und da wird Betäubungsmittel hingespritzt, damit eben der untere Bereich von dem Schmerzempfinden und auch von der Bewegung ausgeschaltet ist. In diesem Fall passiert das im Operationssaal. Häufig bleibt dann die Begleitperson noch zurück in dem Geburtsraum. Unabhängig davon, ob es ein geplanter Kaiserschnitt ist oder ein ungeplanter Kaiserschnitt, wird jedes werdende Elternpaar immer in einem Geburtsraum erstmal empfangen. Dort ist der Wartebereich, das ist das eigene Zimmer. Also das Ding kriegt man immer und dann wird die Schwangere rübergeholt in den OP. Der OP-Bereich ist auf derselben Station in der Regel wie der Kreißsaal. Dort wird dann dieses Regionalanästhesieverfahren angewendet und sobald dann alles die Schwangere sich hingelegt hat, alles desinfiziert wurde, abgedeckt wurde, dann wird die Begleitperson dazugeholt. Und es ist noch niemals vorgekommen, was ich überblicken könnte, dass man die Begleitperson vergessen hat. Ich glaube, es gibt eine große Sorge, oh Gott, vergessen die mich. Das ist unmöglich. Das ist so ein Standardablauf. Man vergisst auch nicht, den Bauch zu desinfizieren. Also das ist einfach normal zu sagen, gibt es jemanden, der jetzt da reingeholt werden soll? Und diese Person wird dann reingeholt, die nimmt dann Platz neben der Schwangeren und ist dabei. Für den Fall, dass die Schwangere nicht bei Bewusstsein ist, also eine sogenannte Intubationsnarkose, wo sie intubiert wird und dazu in der Lage und nicht dazu in der Lage ist, diesen Moment mitzuerleben, dann ist in der Regel auch die Begleitperson nicht dabei. Sie wird nicht zur Unterstützung gebraucht. Für sie wäre wahrscheinlich die Situation überfordernd, dabei zu sein, wie die eigene Schwangere bei Bewusstsein intubiert ist. Man kann auch zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Begleitperson zusätzlich aufpassen. Das Personal ist natürlich mit der Schwangerschaft, mit der Operation, mit der Entwicklung des Kindes beschäftigt. Das heißt, solange Mutter und Vater in unserem Szenario nicht miteinander kommunizieren können, ist die Begleitperson auch nicht dabei. Dann wartet sie im Geburtsraum und kriegt sofort dann das Baby, nachdem es entbunden ist, also auf die Welt gebracht wurde, kriegt es das Baby, kann mit ihm auch oberkörperfrei beispielsweise bonden, bis dann die Gebärende wieder bei Bewusstsein ist und dann sofort zu ihrer Familie dazukommt. Und ich habe es auch mit Zahlen benannt. Also die meisten Kaiserschnitte sind geplante Kaiserschnitte. Die Kaiserschnitte, die dann noch übrig bleiben, die ungeplanten Kaiserschnitte, davon ist auch ich gefühlt 80% mindestens noch mit Regionalanästhesie. Und der kleinere Bereich in Intubationsnarkose, das ist wirklich so, da kann die Begleitperson nicht dabei sein.
Okay. Richard, meine letzte Frage ist eine kurze Frage, vielleicht kriegen wir da auch eine kurze Antwort hin. Du hast gesagt, deine Frau ist in der 39. Woche. Meine Frage ist, seid ihr vorbereitet?
Ich glaube tatsächlich, wir sind vorbereitet, weil wir kennen die Abläufe in der Geburtsklinik. Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Meine Frau hat dreimal mein Buch gelesen, ich auch selbst geschrieben. Das heißt, ich glaube, das ist immer, also mein Idealszenario für eine Geburtsvorbereitung wäre zu sagen, natürliche Schwangerschaftsvorsorge bei der Frauenärztin, bei der Hebamme, Geburtsvorbereitungshebamme, Geburtsnachbereitungshebamme und einen Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme besuchen, mein Buch lesen. Wer das gemacht hat, ist, denke ich, vorbereitet. Und ich und meine Frau fühlen uns vorbereitet für die Geburt.
Es kann losgehen, okay.
Dann wäre jetzt noch die allerletzte Frage und die wäre auch sehr wichtig für die Vorbereitung. Musik. Weil wir haben eine Papa-Playlist. Vielleicht hast du ja einen Tipp, welche Musik du im Fall der Fälle dann hören wirst, die wir auf unsere Playlist
packen. Ja, spannend.
Habe ich, meine Frau und ich, wir haben jetzt eine Playlist gemeinsam erstellt. Auch das ist ein typischer Tipp, ja, wie kann man sich's wohlig machen? Ich habe letztens gelesen, man kann sich selber sogar Poster ja natürlicherweise mitbringen und da im Kreisel aufhängen. Man kann künstliche Lampen hinstellen, man kann eigene Musik mitbringen. Und wir haben eine Playlist und unsere, wir lieben den DJ Ben Böhmer. Also Ben Böhmer, wenn du uns hörst, schick uns ein Zeichen. Und ihr Lieblingslied, was in der Playlist ist, ist Father Ocean. Und meins ist der Remix Moments.
Okay, kommt auf unsere Papa-Playlist.
Ja, super.
Vielen Dank.
Ich hoffe, dass unsere Papa Playlist auch oftmals im Kreißsaal gehört wird und dann wären da jetzt zwei super Lieder mit zusätzlich drauf. Okay, diese zwei Lieder kommen auf die App Echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für uns. Die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst. Abonnieren und natürlich bewerten. 5, 6, 7, 8 Sterne, so viel ihr geben mögt. Und natürlich anhören, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr eine Frage habt zu diesem Podcast oder allgemein zu uns, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und der Flo weiß wie immer, an wen die E-Mail geht.
Ist, immer noch die E-Mail-Adresse wie in der Folge davor, und zwar podcast@echtepapas.de.
Ach, das ist ja ein Zufall, hätte ich jetzt nicht
verrückt,
gedacht.
Verrückt, oder?
Na gut.
Er ändert sich halt nicht jede Woche.
Und nee, aber unser Gast ändert sich jede Woche, Gott sei Dank, oder unsere Gästin. Und wo wir gerade so schon Werbung machen, Richard, also über dein Buch haben wir jetzt schon geschrieben, das ist ja überall auch erhältlich. Wenn man aber das Buch schon durch hat und noch Fragen hat oder denkt so, ach, das ist ein toller Typ, der Richard, wo und wie erfahre ich mehr über dich?
Man tut es, indem man bei Instagram die Seite in.der.geburtsklinik öffnet und da mich begleitet bei meinem Klinikalltag. Es geht natürlich darum, einerseits auf die Aufenthalt in der Geburtsklinik vorzubereiten. Es geht aber auch darum, mehr zu erfahren, wie das Leben eines Assistenzarztes in der Klinik funktioniert. Vom Hände desinfizieren bis zum CTG gemeinsam analysieren. Also es gibt viele spannende Dinge, wo ich das Gefühl habe, das kann tatsächlich nicht in einem Buch transportiert werden. Da muss man ein bisschen sehen, fühlen, die Situation einfangen. Also wer Zeit und Lust hat, bei Social Media, bei Instagram mich zu besuchen, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten kann ich ein sehr gutes Buch zur Geburtsvorbereitung empfehlen.
Wir auch.
Danke.
Ja, das war also schade, Flo, dass wir beide unsere Kinder schon auf die Welt gebracht haben. Man hat tatsächlich Lust bekommen, nochmal in den Kreißsaal zu gehen, oder? Nein, nicht? Also auf jeden Fall würde ich jetzt sehr viel besser gewappnet in den Kreißsaal gehen. Einigen wir uns darauf, ja? Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Richard, für deine Expertise, für dein Buch, was wir, glaube ich, jeden werdenden Vater und jeder werdenden Mutter wärmstens empfehlen können. Und
Dankeschön.
Vor allem viel, viel Glück für eure Geburt, würde ich mal sagen. Das ist ja das Wichtigste, oder?
Ganz genau.
Ich bin sehr gespannt, wie ich das eben selber erleben werde, wie meine Frau es natürlich erleben wird und ob einfach auch im Nachhinein man zum Schluss kommt. Es gab dann doch nochmal einige Punkte, die man nicht erwartet hat. Eines Tages werde ich also noch schlauer, hoffentlich in ein paar Wochen kann ich schon noch mehr berichten, wie sich das alles angefühlt hat. Ich bin unglaublich gespannt und erstmal dankbar, dass wir so weit gekommen sind jetzt in der Schwangerschaft. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute mit euch gesprochen zu haben. Ihr macht echt ganz grandiose Arbeit für alle werdenden Papas da draußen und bald bin ich hoffentlich auch einer.
Genau, und wir werden das bei Instagram verfolgen, in.der.geburtsklinik und vielleicht sind wir ja sogar live dabei bei eurer Geburt. Also
wir werden uns alle überraschen lassen, ja.
Okay. Gut. Ja, ansonsten sehen wir uns 14 Tage wieder, Marco.
Und wir hören uns, genau.
Das tun wir.
Gut, vielen Dank, Richard, dass du da warst und vielen Dank an alle Hörer, dass ihr und Hörerinnen, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt.
Bis bald.
Bis macht's gut.
Bis bald. Tschüss. Ciao.